Episode 194 von Win Today Hockey O'Clock. Alexander Ale Turner, Leadsänger, Dead Like Juliet und HC Pustertal-Fan.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten bei Win Today Hockey O'Clock? Es fühlt sich definitiv so an, denn heute in der letzten Folge vor Weihnachten erwartet eines meiner absoluten Herzensprojekte in diesem Jahr. Und ich freue mich extrem, dass es tatsächlich passiert. Im Intro habt ihr schon gehört, dass Win Today Hockey O'Clock und Dead Like Juliet sich heute treffen, das Ganze in Form des Leadsängers Alexander Ale Turner und eben auch meiner Wenigkeit. Und das freut mich so sehr, weil ich die eine oder andere Person, weiß es vielleicht, doch großer Musikfan bin und da auch eher bei der härteren Gangart zu verorten bin, er eben auch. Und diese Kombination aus Musik und Eishockey, die ist so grandios und die lebt eher in Formvollendung. Ale, es freut mich massivst, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Hockey zu plaudern, auch über Musik zu plaudern. Und du hast sogar auch 6 wunderbare Stücke deiner Band Dead Like Juliet mitgebracht. Erst einmal toll, schön, fantastisch, mega, dass du Zeit nimmst und dich in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest.
Ja, hi Martin. Danke dir. Da wäre ich schon fast emotional bei so einem geilen Intro. Also für mich ist es wirklich eine Riesenehre, da dabei sein zu dürfen. Ich muss auch sagen, ich bin selber Fan von deinem Podcast und habe einige Folgen gehört. Und das ist für mich etwas wirklich Besonderes, da dabei sein zu dürfen, als Mensch, der nicht wirklich aus der Hockeywelt kommt, aber trotzdem da irgendwie seinen Beitrag leisten kann. Und von daher freut es mich echt riesig.
Und das ist das Schöne an der Eishockey-Welt. Es kommen ja nicht alle aus der Eishockey-Welt. Sie holt sich die richtigen, die wichtigen Leute. Dann einfach genauso wie ich vor vielen, vielen Jahren in der Eishockey-Welt aufgenommen worden bin, ist es bei dir eben auch passiert. Ich glaube, man darf dich mit Fug und Recht als den Edelfan des HC Pustertal bezeichnen. Und das ist auch der Club, der deine Passion ist, der Club, dem du sehr eng verbunden bist. Und bevor wir wirklich in Medias Res gehen und den Hörerinnen und Hörern da draußen auch dann erzählen, was tatsächlich erwartet, würde ich mit dir gerne wo reinhören. Der gute Patrick Patzer-Kirchler vom HC Pustertal hat mir nämlich den Clip zukommen lassen, wo du als Fan des HCP in der Intercable Arena zu Bruneck die Starting Six verlesen durftest. Und das hat sich so angehört und wäre Patzer-Kirchler nicht ohnehin schon ein toller Stadionsprecher. Der würde oder könnte sofort abgelöst werden von dir. Deswegen hören wir mal rein, wie sich der Leadsänger von Dead Like Juliet anhört, wenn er die Starting Six einer Eishockey-Mannschaft verliest.
Die Starting Six des HC Pustertal in der Verteidigung mit der Nummer 20.
Großartig, da merkt man schon, A, es gibt keine Scheu vor Mikrofonen, B, da ist ordentlich Power dahinter. Entsprechend würde es mich interessieren, du als jemand, der es gewohnt ist, von Bühnen zu sprechen oder dort singend, schautend draufzustehen, wie ist es dann auf einmal, die Starting Six in einer Eishockey-Arena zu verlesen?
Ja gut, es war ein unglaubliches Gefühl für mich. Ich war dermaßen nervös, weil es war vor allem so wirklich ganz besonders. Ich habe jetzt wirklich viele Konzerte gespielt und bin seit langem eigentlich vor den Konzerten nicht mehr nervös. Aber das war wirklich so eine Herzensangelegenheit da und irgendwie war es halt logisch nicht in meinem gewohnten Umfeld und von da und die haben auch wirklich Angst gehabt, irgendwie einen Nomen zu verbauschen oder irgendetwas falsch zu machen, obwohl ich den Nomen ja eigentlich samt der Rücknummer alle auswendig kenne. Aber trotzdem war es extrem aufregend für mich und so wirklich so a core experience, muss ich echt sagen. Und ich bin in Vereinen sehr, sehr dankbar, dass ich das übernehmen gedurft habe und da in Pazza sehr dankbar. Ich muss dir da widersprechen, Martin. Ich finde nicht, dass ich in Pazza auch lösen könnte. Er macht das allem genial. Aber ja, also die Gelegenheit habe ich gerne genutzt und vielleicht auch die Fans und in der Mannschaft vielleicht noch in den 1% extra Push zu geben. Und ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft wieder passieren wird, aber da bin ich auch guter Dinge.
Und es kommt nicht von ungefähr, dass es ausgerechnet bei einer Mannschaft wie dem HC Pustertal passiert. Das ist eine extreme Bereicherung seit der Teilnahme an der Winter Day. Eishockey liegt die immer wieder auch mit solchen Aktionen zeigen, seht her, wir sind anders, wir sind dieses kleine, etwas edgier, bissiger, cooler, egal wie man das beschreiben möchte, in jedem Fall das Positive anders. Und etwas anders ist auch diese Episode von Winter Day Hockey O'Clock. Wir sprechen sehr ausführlich über die Verbindung zwischen Hockey und Musik. Wir tauchen dank deiner Anwesenheit auch sehr tief ein in das, was musikalische Karrieren, Werdegänge ausmacht, in einer Welt, die hier logischerweise so nicht stattfindet. Wir werden sicher auf die eine oder andere Parallele kommen zwischen Profisport und auch dem Musikgeschäft, und du hast dankenswerterweise ein halbes Dutzend Songs von Dead Like Juliet mitgebracht, die wir uns alle anhören dürfen, die wir auch, ganz wichtig, rechtefrei an dieser Stelle verwenden dürfen. Bevor wir so wirklich in medias res gehen, und vielleicht noch ein kleiner Spoiler-Alert, ja, es ist Musik der etwas härteren Gangart, aber sollte da jetzt der Volksmusik-Fan da draußen sich denken, na, das werde ich mir sicher nicht antun, oder aber jemand, der gerne Pop hört oder Reggae oder Rap oder dergleichen. Open Mind und Open-Mindedness, ganz wichtig. Vielleicht mal die ersten paar Nummern anhören, wem es nicht gefällt. In den Shownotes dieses Podcasts sind unsere Gesprächsparts hinterlegt. Da könnte man dann theoretisch auch die Lieder skippen. Aber du hast das Beste vom Besten mitgebracht. Unter anderem auch meine Lieblingsnummer. Deswegen, das Hören dieses Podcasts lohnt sich ohnehin immer. Mit dem Gast erst recht. Und dann gibt's noch richtig feine Musik auf die Ohren. Das mal, um das Territorium, in dem wir uns bewegen werden, abzustecken. Das Wichtigste vorweg, woher kommt deine Verbindung, auch jene von Dead Like Juliet, mit dem Hockeysport?
Ja, also da muss ich vielleicht vorwegnehmen schon einmal, dass Hockey eigentlich seit relativ kurzem erst in meinem Leben eine große Rolle spielt und die von daher wirklich bei weitem kein Hockey-Experte bin. Und ich hoffe bitte, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mir bitte nicht bär sein, wenn ich irgendwelche Dummheiten sage, was einfach nicht stimmen oder so.
Werden alle rausgeschnitten.
Ich möchte es mir echt nicht anmaßen, da irgendwas Gescheites von mir zu geben, was dann am Ende nicht stimmt. Deswegen versuche ich mich eher auf die Sachen zu konzentrieren, von denen ich halt glaube, Bescheid zu wissen zumindest. Aber ja, also ich bin eigentlich seit jeher großer Sportfan. Ich bin allem, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und vor allem, oder bin teilweise auch noch, jetzt nicht mehr so, seitdem das Hockey in mein Leben kam, richtig Fußballfan gewesen, sehr, sehr ausgiebig, haben wir allem brutal gut ausgekannt und deswegen war es für mich nicht schwierig, irgendwie da in Anschluss in der neuen Sportart für mich zu finden, weil ich halt so einfach so ein bisschen so die Mechanismen und alles schon ein bisschen so verstanden habe, einfach wie ein Mannschaftssport mehr oder weniger funktioniert. Nicht? Und dann bin ich ganz schnell eingekommen ins Hockey. Und bei mir hat das angefangen auch, wie bei ganz vielen anderen Leuten da in Südtirol, auch bei vielen Freunden von mir, mit dem Einzug vom HC Buschertal in die Eishockey League. Ich glaube, das war so ein Startschuss für ganz viele Leute, die vorher mit Hockey nicht viel am Hut gehabt haben. Und dadurch eben, und vielleicht auch mit dem Umzug ins neue Stadion und so weiter und so fort, da etwas gefunden haben, was sie jetzt mittlerweile wirklich begeistert. Und bei mir war eben ganz konkret so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich angefangen für den Sport im Generellen zu interessieren, war es da von Matthias Mantinger in der ersten Eishockey-League-Saison vom HC Buschertal gegen Bozen im Derby. Das war, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben es vielleicht so 5-6-1 gewonnen, das Derby. Und der Matthias hat da shorthanded geniales Tor geschossen, wo er irgendwie im eigenen Drittel ausgebrochen ist und, keine Ahnung, 2 oder 3 Boots noch überholt hat, noch ganz frech in Puck gestohlen hat und dann noch in Tormann aussteigen lassen hat und den so Backhand ins Kreizeckau gelupft hat. Und die haben eben das Video gesehen und die haben da so viele, also in der ganzen Sequenz haben die so viele Sachen gesehen, die mir extrem gefallen haben, so die ganzen Bewegungen auf dem Eis, die Geschwindigkeit und alles. Und dann auch, wie beim Tor das Stadion explodiert ist. Also das waren alles Sachen, wo ich mir gedacht habe, wow, halt, das ist echt etwas, was ich mir ein bisschen genauer umschauen müsste, weil mir das einfach voll positiv getriggert hat irgendwie. Und dann, dann habe ich mich gern mitnehmen lassen ins Stadion und dann seit dem Moment eigentlich die meisten Spiele vom HC Buschertal geschaut, entweder von daheim aus online oder eben so, insofern es mir eben zeitlich möglich war, auch im Stadion. Und seitdem ist eine geniale Connection irgendwie zum Verein und zum Fanclub, zur Rienskurve entstanden. Und auch zum Hockey, zum Sport im Generellen, also der jetzt wirklich so viele Bereiche meines Lebens prägt mittlerweile. Das äußert sich in die kleinsten Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich mein Instagram-Feed aufreiße, dann ist gleich Hockey drin. Wenn ich, keine Ahnung, während dem Essen oder irgendwann schaue ich mir auch viele Highlight-Reels und Spiel auf der Xbox und haben eben auch vielleicht der größte Teil oder die größte Bereicherung haben eben auch angefangen, beziehungsweise vor 2 Jahren ungefähr, habe ich entschieden, dass ich jetzt den Sport selber lernen will. Und ja, habe mit 28 entschieden, dass ich jetzt damit anfange. Und es war am Anfang ein harter Kampf, weil ich habe gar nicht Schlittschuhlaufen gekannt. Null. Also wirklich ganz von null lernen gemäß. Und so haben wir da jetzt aber voll einig gesteigert. Und ja, jetzt mittlerweile schaffe ich es so bei Freizeitmannschaften, Beer League, so ganz ein bisschen mitzutrainieren. Also ich bin bei weitem nur der Schlechteste. Aber ich habe schon so ein bisschen den Anschluss gefunden und dann so die Möglichkeit, halt öfter mal auf Eis zu gehen. Und das ist halt ein unglaubliches Gefühl. Und ich bin ultra froh, dass das alles passiert ist und dass ich den Sport jetzt auch einfach für mich entdeckt habe und den jetzt wirklich auch selber spielen kann.
Eine wunderbare Liebeserklärung an den Sport. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist dieser Moment, wo es dich gekriegt hat, wo du vom Sport halt, where hockey sucked you in, würde man im Englischen wahrscheinlich sagen. Und wenn jeder mal so selber für sich grübelt und natürlich auch jede, was so der eine Moment war, wo man sich gedacht hat, das ist ein cooles Spiel, das möchten wir jetzt gerne nochmal und nochmal und nochmal zu Gemüte führen. Ist extrem cool, wohin das dann überall führt. Bei mir war das was so richtig Klick gemacht hat, 2004 in der Saison vor dem NHL-Lockout, wo ich wahnsinnig viel Playoffs geschaut habe. Da gab es einen Spieler namens Keith Primeau bei den damals Philadelphia Flyers, der mir unfassbar imponiert hat. Der war Scorer, Assistent, das war ein harter Knochen und der hat in dieser hart umkämpften Conference Finals Series, glaube ich, gegen Tampa Bay so den Unterschied gemacht. Da haben wir gedacht, was für ein geiler Typ, was für ein unfassbarer Sport. Und das, obwohl ein paar Jahre vorher natürlich in Vorarlberg ob der großen Erfolge der VU Feldkirch Eishockey überall war. Und dann sieht es aber trotzdem, machen wir eben ganz andere Dinge, die einen prägen, die einen mitreißen, die einen auch zu dem Sport bringen. Aber nachdem wir noch in der Verortungsphase sind und wir hören auch gleich in den ersten Banger rein, möchte man meinen, Dead Like Juliet und dein musikalischer Werdegang, wie kam es dazu, dass du Teil dieser Band bist, dass du der Leadsänger bist und wer sind auch die anderen Beteiligten, damit wir zumindest mal auch die Namen gehört haben?
Mhm. Also hol mal frisch ganz aus. Also die Besetzung von den Band, wir sind ja tatsächlich eine relativ klassische Hardcore, Metalcore Band, sowas in der Richtung, bestehend aus zwei Gitarristen, einem Schlagzeuger, einem Bassist und mir als Sänger. Und die anderen sind der Martin, der Migi, der Maxi und der Thomas. Also Grüße genauso. Falls sie das auch mithören, das würde mich extrem freuen. Aber bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und der musikalische Werdegang hat früh angefangen. Ich glaube, das ist ein relativ klassischer Werdegang, wie es in viele andere Musiker eigentlich gehört. Die in der Mittelschule, also damals mit so 12, 13 Jahren, habe ich mich begonnen für Punkrock, Pop-Punk, so die Sachen zu interessieren. Und das war so die Zeit, wo wir unsere erste Band gegründet haben. Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir einen tollen Jugendtreff gehabt haben, wo wir einen Proberaum gehabt haben. Und da haben wir praktisch dann mit ein paar Kollegen aus der Mittelschule zusammengetan und wir haben einfach angefangen, so die Musik noch zu spielen, was uns damals gefallen hat. Und wir haben irgendwie auf dem Weg dahin mehr oder weniger auch die Instrumente gelernt. Also weil ich glaube, eben ganz, ganz viele Musiker in der Richtung sind Autodidakten, so wie ein großer Teil unserer Band, inklusive mir. Und so ist es dann eben weitergegangen. So, übrigens habe ich als Gitarrist angefangen in meiner ersten Band. Und da haben wir so Punk gemacht, dann bin ich immer mehr in härtere Genres irgendwie eingestolpert und da verblieben. Wenn ich so mit 18, 19, 20, weiß auch nicht mehr genau, da hat Dead Like Juliet, die mittlerweile das schon länger gegeben hat, also schon ein paar Jahre vorher, da habe ich auf Festivals und Konzerte kennengelernt, weil ich war bin sehr aktiver Konzertgeher und wenn du irgendwann in der Szene unterwegs bist, dann kennst du die Leute einfach alle, vor allem in Subgenres und so Nischengenres. Also hat man sich gekannt und das war eben ein witziger Moment gekommen und zwar hat Dead Like Juliet ein Konzert gespielt auf einem lokalen Festival bei uns in Südtirol und der Gitarrist, der Thomas, war zusammen mit dem Schlagzeuger, mit dem Maxi, zu Fuß durch Norwegen unterwegs oder irgend sowas. Und deswegen haben sie Ersatz gebaut. Und dann ist ein Kollege von mir am Schlagzeug eingesprungen und sie haben mich gefragt, ob ich an der Gitarre einspringen kann, weil sie mich eben schon gekannt haben. Dann habe ich das Set innerhalb zwei Wochen gelernt und dann das Konzert mit ihnen gespielt. Und das war so mein erstes Konzert mit Dead Like Juliet. Und kurz darauf ist dann der Sänger ausgestiegen und sie haben einen neuen Sänger gebraucht, haben schon mitgekriegt, dass ich mich für Extreme Vocals irgendwie interessiert dann und das angefangen dann zu lernen und dann haben sie mir einfach eiskalt gefragt, ich bin zur ersten Probe gekommen und ja, zwei Monate später sind wir das erste Mal auf eigene Faust, also für mich war es die erste Tour, sind wir auf eigene Faust nach England gestartet und haben da ein paar Underground-Shows gespielt. Ja, und dann ist es weitergegangen, also das ganze Singen und meine Techniken, was ich verwende, habe ich im Laufe der Jahre mit der Band, mit der Aktivität, mit der Band irgendwie gelernt. Und ich lerne allem noch. Und ja, seitdem haben wir viele, viele, viele Konzerte gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht sind es so ungefähr 400, schätze ich mal. Wir haben ich kann mich erinnern, das konzertreichste Jahr, da haben wir 60 Konzerte in einem Jahr gespielt und das war halt allem irgendwie ein riesen organisatorischer Aufwand, weil wir alle mehr oder weniger eine normale Arbeit nebenbei gemacht haben. Und wir haben halt allem schon alles für die Band stehen und liegen lassen und das Projekt irgendwie als Kollektiv so extrem aufgezogen, dass das für uns allen klar war, dass wir das tun wollen. Und ja, mittlerweile haben wir auch ein paar Tonträger veröffentlicht und haben uns eben vor allem immer noch im Untergrund, muss ich betonen, eine tolle Hörerschaft erspielt. Und um das sind wir extrem froh.
Und diese Hörerschaft, die soll ausgebaut werden. Deswegen hören wir doch gleich mal bei der ersten Nummer rein. Ich habe so viele Fragen, aber die stelle ich einfach nach dem ersten Track, den du mitgebracht hast. Der heißt Backs Against the Wall. Ist eigentlich prädestiniert für eine Eishockey-Hymne, gerade in Momenten, wo es nicht läuft oder vielleicht auch in Serien, wo man aussichtslos hinten liegt. Wir hören rein und dann plaudern wir ganz kurz über Backs Against the Wall. Jetzt von Dead Like Juliet.
No!
Backs Against the Wall. Also spätestens dann im Viertelfinale in den Playoffs der Winter Day Ice Hockey League, wenn es so richtig rund geht und die ersten Elimination Games dann auch bittere Realität sind für Mannschaften, die hinten liegen. Ja, kann mich nur wiederholen, prädestiniert für den Eishockeysport. Was ist die Geschichte hinter Backs Against the Wall?
Ja, ich glaube, du hast das eh schon volle Wut vorweggenommen. In den Lied geht es einfach um einen Kampf, der aussichtslos scheint, der quasi schon verloren geglaubt ist. Und darum eben bis zum Schluss dagegen zu halten und vor allem auch vielleicht für die Schwächern einzustehen und den Kampf vehement bis zum Schluss zu kämpfen, auch wenn es eben aussichtslos scheint. Und die Verbindung ist wirklich genial, weil wenn ich die Starting Six announcen gedarf dann im Stadion, dann war das wirklich ein Do-or-Die-Spiel. Also wir waren in der Viertelfinalserie gegen Fair war 3-2 hinten. In dem Moment habe ich gedurft Stadionsprecher machen. Wir haben das Spiel gewonnen. Und das alles entscheidende Spiel war dann in Sekesfera. Und ironischerweise, aber irgendwie schließt sich da der Kreis, hat dann der Verein Backs Against the Wall als Musik fürs Recap über den Sieg, also zu den Sieg genommen. Und das war halt da wirklich die Situation, man war mit dem Rücken zur Wand. Und das Lied ist dann einfach, das hat so perfekt eingepasst, das hat mir extrem gefallen.
Bevor wir dann vielleicht auch zur zweiten Serie in den Playoffs kommen, die du sehr hautnah dann auch mitverfolgt hast, und es waren letztlich drei, ich möchte da nicht die Pre-Playoff-Serie, die auch hart umkämpft war, auch in die Overtime gegangen ist im entscheidenden Spiel gegen Olympia Ljubljana, das will ich nicht unter den Teppich kehren, keineswegs. Aber bevor wir zur Halbfinalserie dann auch gegen den KAC kommen, Extreme Vocals, die du angesprochen hast. Für all diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, was oder welchen Bereich du dich da im Musikalischen zugewendet hast. Ich glaube, die können, nachdem sie jetzt Backs Against the Wall gehört haben, schon ein klein wenig besser verorten, wie krass auch deine Stimmbänder zu funktionieren haben. Was sind Extreme Vocals? Wie lernt man das? Wie findet man überhaupt raus, ob man Talent dafür hat?
Ja, also unter Extreme Vocals verstehe ich in dem Moment einfach alles, was über normales, unter Anführungszeichen, Singen hinausgeht. Also was ins Schreiben geht. Das wird es am besten beschreiben. Es gibt verschiedene Techniken, die man anwenden kann und verschiedene Geräusche, die man mit der Stimme erzeugen kann. Und logisch, im Hardcore-Punk, im Metal werden die Techniken sehr viel genutzt. Ich darf nicht wirklich sagen, dass es irgendwas mit Talent zu tun hat. Im Gegenteil, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder und jede das lernen kann. Also es ist wie ein Instrument, das man sich über die Jahre hinweg erlernt und dass man natürlich üben und pflegen muss. Und ja, so war das auch für mich. Also ich habe vor allem in die Anfangsjahre extrem viel gelernt, auch viel über meinen Körper lernen müssen und über die Anatomie. Das ist sicher eine Grundvoraussetzung, damit man versteht, wie die Sachen funktionieren. Und dann ist es wirklich üben und perfektionieren und auf seinen Körper hören. Es war für mich auch ganz oft ein großes Problem, dass mir viele Konzerte gespielt haben und auf Tour waren. Und dementsprechend habe ich täglich Konzerte gespielt, wenig Schlaf gehabt und so weiter. Und dann habe ich wirklich auch irgendwie herausfinden gemäß, wie ich es schaffe, meinen Körper so dermaßen in Schwung zu halten, dass das allem weitergehen kann und dass mir nicht einfach, dass die Stimme nicht einfach irgendwann weg ist. Und da habe ich viel gestruggelt in der Vergangenheit und mittlerweile habe ich so die gewissen Techniken draußen, das halt möglich machen, wenn alles gut geht, ist auch nicht gesagt. Aber das ist etwas, was wirklich jeder lernen kann. Es ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man es falsch macht, kann man auch den Stimmbändern schonen. Aber ja, wie gesagt, es ist wirklich kein Zauber und ich sehe es als Instrument, das man erlernt.
Und du hast einen Punkt angesprochen, der im Musikbusiness wahrscheinlich noch viel krasser ist als im Profisportbereich. Du darfst eigentlich keine schlechten Tage haben. Mir imponieren Bands, die seit Jahren oder Jahrzehnten auch mit World Tours und dergleichen um den Globus ziehen und nichts anderes machen als abbauen, weiterreisen, Konzert spielen. Abbauen, weiterreisen, Konzert spielen. Und das in einer Pace, wo du denkst, du darfst eben keine schlechten Tage haben, weil die Leute zahlen richtig gutes Geld, um Metallica zu sehen. Und Metallica ist eine Band, die bei mir nie funktioniert, nie so wirklich geklickt, aber man muss ultimativen Respekt davor haben, was sie machen. Vor allem, weil sie dann nicht irgendwie so eine Band sind, die sagen, hello, und dann irgendwie kurz auf die Handfläche blicken, um abzulesen, wo sie heute dann sind. Hello, Vienna, so nice to see you. Das ist nicht Metallica. Auch wenn die denselben Schaß 100-mal im Jahr machen, die geben dir in diesem einen Ort exakt das Gefühl, dass sie heute hierher gekommen sind, um nur für dich zu spielen. Und dieses Talent haben relativ wenige. Und natürlich machen das viele andere auch. Und das imponiert man dann immer wieder auch, seine Leistung abrufen zu können, genau zu wissen, wie sich pacen, um dann für diese 2 Stunden quasi Peak-Performance liefern zu können. Und das wird nicht das einzige Mal sein, dass wir über viele Parallelen zwischen Musik und Hockey auch sprechen. Möchte aber noch ganz kurz beim Hockey-Part auch bleiben, weil ich schon angerissen habe, dass da nach dem Backs Against the Wall Spiel oder dem Backs Against the Wall Spielen gegen Hydro Fair war auf 19, dann der KC im Halbfinale gewartet hatte. Und das war eine relativ eindeutige Angelegenheit. Da waren die Rücken dann auch relativ schnell an der Wand. Und es mündete dann auch in einen Sweep, in einer Serie, wo sich der HC Pustertal aber trotzdem sehr teuer verkauft hatte und wo schlicht und ergreifend auch Eishockey-Feste gefeiert worden sind. 2-mal ausverkaufte Intercable Arena, viele Fans der Klagenfurter, die mitgereist waren. Also es waren brillante Stimmungen und wer noch nie in der Intercable Arena war, bitte, bitte, bitte unbedingt hinschauen, wenn es sich ausgeht. Vielleicht auch mal beim Skiurlaub im Winter oder dergleichen. Das ist ein Schmuckkästchen vor dem Herrn. Und jetzt erlebst du das als Fan mit und diese in Wahrheit 3-mal in Serie erfolgende Backs Against the Wall Situation und beim 3. Mal gegen Klagenfurt geht es dann nicht mehr gut und da sind wir dann wieder etwas und da kehren wir an den Ausgang des Gesprächs zurück, was Patrick Batzer-Kirchler mal so schön gesagt hat, eigentlich sind wir das St. Pauli des Eishockeys. Wir haben nie was gewonnen, aber alle finden uns toll und das kann man einmal mal nicht von der Hand weisen und andererseits, glaube ich, ist das auch ein schöner Claim, den man sich so ein bisschen auf die Fahnen heften kann. Wie ist es für dich als Fan, das HCP mit diesem St. Pauli-Image konfrontiert zu werden?
Also für mich spielt das tatsächlich eine große Rolle, weil im Grunde auch wenn es in die letzten Saisonen wirklich aber wenn der HC Pustertal wirklich teilweise große Erfolge schon in der Eishockey League feiern gekannt hat, dem vielleicht nicht viele Leute irgendwie zugetraut hätten, muss man allem im Hinterkopf behalten, dass der HC Pustertal, will ich jetzt einmal wagen zu behaupten, eher allem die Underdog-Rolle einnimmt. Nicht? Und umso schwieriger ist es dann, solche Sachen mitzuerleben und die Sachen zu sehen. Die verlorene Halbfinalserie gegen Klagenfurt war schier mitzuerleben. Ich kann mich da auch ans vierte Spiel erinnern. Da sind wir auch ganz am Ende noch ganz knapp zugekommen. Das war ultra spannend noch bis zum Schluss. Und das war so ein krasses Kämpferherz dabei. Da hast zwar das Spiel verloren, aber es hat sich nicht so ungefühlt. Und jetzt auch noch mal zurück auf Fair war zurückzukommen, da war ich auch beim Auswärtsspiel in Sekes Fair war mit, das war ja ein unglaubliches Erlebnis, nicht? Da im Viertelfinale gegen die große Mannschaft da zu gewinnen und ins Halbfinale einzuziehen, da war unsere Kurve im Stadion, das ist total, wir waren außer Rand und Band und das sind so geile Geschichten, wenn man im Nachhinein auch noch drüber reflektiert. Und ich muss eben echt sagen, also die ganze, das ganze Drumherum um einen Verein, so wie ich das als Rookie unter den Fans irgendwie mitgekriegt habe, hat mich gleich schon gefesselt. Und ich habe jetzt wirklich den Verein zum Teil kennenlernen gekannt, die Rienskurve, also ein Fanclub, sowieso viele Menschen, die involviert sind bei den Vereinen. Und ich muss echt sagen, da bin ich auf so tolle Menschen gestoßen, die jetzt zum Teil wirklich meine Freunde sind und mit denen ich wirklich auf einer Wellenlänge bin, wo teilweise die gleichen Werte vertreten werden. Und das finde ich bei einem Sportverein extrem schön. Und ich muss auch wirklich sagen, wie du gesagt hast, ich finde halt so Pusht toll. Ist einfach auf emotionaler Ebene wirklich ein besonderer Verein. Jetzt, und ich glaube, das nicht leider als Fan irgendwie so sagen zu können. Ich sehe das auch bei viele andere Hockey-Fans, auch teilweise viele meiner Freunde, die Bozen-Fans sein. Teilweise finden sie in HC Pustertal trotzdem extrem cool, weil er halt, weil so das ganze Umfeld ein besonderes ist. Und das, ich finde es voll, im Vergleich mit St. Pauli extrem cool. Also St. Pauli ist wirklich ein Verein, der heraussticht auf vielerlei Art und Weise. Und ich finde, dass der HC Pustertal toll auch eben so ein Verein ist, auf jeden Fall.
Und was St. Pauli immer getan hat, war sich relativ klar deklarieren, wo man politisch steht, wo man, was das große, bedeutungsschwangere Wort Menschenrechte steht, sich dann auch verortet. Und das ist extrem spannend, weil auch die Liga durchaus politisch ist und Offenheit und Inklusion nicht nur predigt, sondern tatsächlich auch lebt, da der Eishockeysport sich in den letzten Jahren auch immer wieder sehr politisch gegeben hat. Man denke an die Geschichte, dass es in der NHL erst für Aufregung gesorgt hat und mittlerweile normalisiert ist, dass Leute Pride Tape auch tatsächlich auf den Schlägern verwenden und sei es nur für Warm-ups oder dergleichen. Es passiert extrem viel und das ist natürlich auch in der Musik der Fall. Und gerade nachdem uns Südtirol, und es wird jetzt nicht irgendwie schwer sein, mich wahrscheinlich auch politisch zu verorten und wo ich mich selber dazu erzähle, aber nachdem uns Südtirol eine Drecksband vom anderen Ende des Spektrums gegeben hat, geschenkt hat, in Anführungszeichen, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen werde. Ich glaube, es kann sich circa jeder vorstellen, wer vielleicht da damit oder welche Bands im Dunstkreis sind, die gemeint sein könnten. Ist es auch schön zu sehen, dass es natürlich am anderen Ende des politischen Spektrums Bands gibt, die ebenso keinen Hehl daraus machen, wo sie stehen. Wie politisch dürfen Bands heutzutage sein? Weil es ja einerseits darum geht, Hörerinnen, Hörerschaft zu maximieren, so wenig wie möglich anzuecken. Und dann aber wiederum in der Nische darf man das sehr wohl. Wie war dieser Prozess bei euch?
Ja, du sagst es. Also ich denke, wenn allem es darum geht, ein Produkt zu vermarkten, dann ist es oft nicht blöd, irgendwie da nicht irgendwie sich politisch zu outen. Aber bei uns ist das zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Nicht? Uns ist das eigentlich von unten egal gewesen, was Leute von uns halten, die was da in der Hinsicht anders denken. Und uns war allem schon wichtig, beziehungsweise politisch aktiv zu sein und eben ein Message in unsere Lieder und in so ein Auftreten mitzubringen und eben gewisse Werte zu vertreten. Und ich denke, wenn man die Musik als Form der Kunst sieht, das meiner Meinung nach einfacher ist und weniger sollte die Musik einfach ein Produkt sein, das sich vermarkten, möglichst gut vermarkten lassen soll, dann hat die Musik ja von mir aus die Aufgabe, politisch zu sein. weil sie einfach ein wichtiges Werkzeug ist, wie sich zum einen die Künstler ausdrücken können, aber zum anderen auch die Hörerschaft identifizieren kann damit und sich verstanden fühlt und sich auch inspirieren lassen kann von den Sachen. Und ich denke, es geht nicht unpolitisch zu sein. Unpolitisch ist für mich so ein Begriff, so ein fadenscheiniger Begriff, weil klar, Parteipolitik ist wieder besonders, aber so im Grunde eine gewisse Wertevermittlung, eine gewisse Haltung, die man vertritt, das ist alles politisch. Und irgendwie mit unserem Handeln, mit unserer Sprache, mit unserem Auftreten sein wir einfach als politisch aktive Wesen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alle gewisse demokratische, europafreundliche Grundwerte vertreten. Und das sollte sich meiner Meinung nach nicht nur in der Kunst, sondern auch im Sport äußern. Also ich bin sehr, ich verstehe auf jeden Fall, dass sich Sportvereine oft sehr, sehr verhalten äußern, wenn es um politische Diskurse oder so geht, weil man halt eine breite Fangemeinschaft hat und das ist schon mal
ein Hoch. Und bisweilen von der Politik abhängig ist, das ist ja mit öffentlichen Geldern und dergleichen noch viel schwieriger.
Auf jeden Fall. Und es ist ja immer ein hochemotionales Thema, nicht? Also da muss man schon sehr behutsam sein mit allem, was man tut, vor allem wenn man so eine große Verantwortung hat. Und ich kann das auch verstehen natürlich, dass da viele Sportvereine sich so weit wie möglich raushalten, um ja keinen Schaden zu verursachen. Aber umso cooler ist, wenn es eben Statements und sowas von Sportvereinen gibt. Und eben, ich glaube, da muss man eben stark unterscheiden zwischen parteipolitisch sein oder einfach um die gewissen Werte zu vertreten. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sportvereine, wie erwähnt, solche Grundwerte, demokratische Grundwerte, Antidiskriminierung, Antirassismus, dass das Sachen sein, die auch jeder Sportverein mittragen kann und mittragen soll.
Und vielleicht auch deswegen hast du ein sehr politisches Lied von Dead Like Juliet mitgebracht, das heißt Rise Up, das findet sich auf dem Album Stand Defiant, das ist noch gar nicht so alt, stammt aus dem Jahr 2023. Wir hören da mal ganz kurz rein.
Rise up, rise
mir glaube an dem Lied am besten gefällt, ist der Anfang. Auf gut Österreich würde man sagen, direkt mit dem Arsch ins Gesicht fahren. Mal einfach ein volles Brett ins Gesicht der Menschen. Und auch was der Drummer da rausprügelt aus dem Drumset, extrem cool. Bin auch deswegen immer schon großer Drummer-Fan gewesen, weil bei meiner Lieblingsband, der Drummer, noch dazu Schwede, noch dazu großer Eishockey-Fan. Also diese Verbindungen waren immer da. Mickey D, the greatest drummer in the world, wie ihn Lemmy immer bezeichnet hat, auch das Maximum gefühlt aus diesen Drums rausgeholt hat, was dann so weit gegangen ist, dass er bei jedem Motorhead-Konzert auch ein 1-2-minütiges Drum-Solo hat und das eigentlich nur dazu eingebaut war im Set, dass die anderen beiden rauchen konnten. Auch das so eine kleine Nuance, aber Rise Up. Ich habe es als sehr politisches Lied bezeichnet. Wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, in Rise Up geht es vor allem um Tendenzen, die politisch gesehen ins neofaschistische gehen und teilweise immer in Europa und in Italien eben in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben, beziehungsweise allem noch eine wichtige Rolle spielen. Und aus Wut, aus Aggression, außer entstehen oft wirklich auch die besten Lieder, die besten Texte, vor allem in unserer Sparte. Und man fühlt sich teilweise einfach so allein gelassen von, wenn solche Vorgänge passieren und irgendwer ein ganzes Land und ein politisches Spektrum nach rechts rutscht. Das inspiriert einen dann einfach auch, solche Tracks zu schreiben. Und was ich noch erwähnen wollte, eben irgendwie, um das ganze Thema abzurunden, ich denke eben, politisch sein oder nicht, es ist eine heikle Frage. Es kann auch passieren, dass wenn man so unpolitisch unter Anführungszeichen wie möglich sein will, als Sportverein zum Beispiel, und sich aus allem raushaltet, was irgendwie mit Politik und so weiter zu tun hat, dann kann es gut passieren, dass ein Nährboden entsteht für radikale Tendenzen, wenn dem nie Einhalt geboten wird. Nicht? Weil es ist unglaublich wichtig, dass große Institutionen da sich radikalisierende Fangruppierungen und so weiter sofort unterbinden und ihm einen Stein in den Weg legen. Und das ist in vielen Sportarten, bei vielen Vereinen über die Jahre hinweg und auch allen noch nicht wahrscheinlich auch noch nicht passiert. Und das ist von mir aus als Fan vom Sport, ist das auch so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für alle Fans, die nicht so dicken, aber sich dann anhören müssen, wie radikale Gruppierungen in die Stadien sein und das miterleben müssen und das irgendwie es schiene Erlebnis vom Sporttragen ist irgendwie trübt. Und da bin ich schon der Meinung, dass eben der Club eine große Verantwortung trägt. Und das ist meiner Meinung nach oft versäumt worden, aber es ist auch schön, wenn man sieht, dass es da wirklich keinen Nährboden für radikale Tendenzen gibt und dass es bei vielen Vereinen gut funktioniert. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin jedes Spiel, oder halt, wenn ich bei den Spielen bin, im Stadion, bin ich auch direkt in der Kurve im Mittel drin und die Leute sind so cool und vertreten tolle Werte und sind alles Leute, mit denen ich privat gern abhänge und ein Bier trinken.
Best-Case-Szenario für einen Eishockey-Fan. Das Best-Case-Szenario sowohl im Hockey als auch im Musikbusiness ist natürlich das, was du dann versuchst zum Beruf zu machen oder zu einem Beruf gemacht hast, auch weiterhin mit Passion und mit Leidenschaft betreiben kannst. Jetzt ist deine Passion fürs Hockey, glaube ich, schon erstaunlich schön auch dargelegt worden. Passion im Musikgeschäft muss da sein, ansonsten würde man das vielleicht jetzt auch mit den Voraussetzungen, mit denen sich Deadline Juliet konfrontiert sieht, vielleicht noch nicht ganz zu den Top 5 Metalcore-Bands dieses Planeten zu gehören, die muss schon da sein. Würde es ohne Passion und Leidenschaft Dead Like Juliet jetzt noch geben?
Na, selber ausgeschlossen. Also mir ist eine Band, die wirklich rein von der Passion für das Dead, von der Leidenschaft, mir sein von irgendwie motiviert gewesen, von einerseits von der Leidenschaft zur Musik und andererseits eben zu unserer Leidenschaft zu, ja, ich will es nicht zum Aktivismus heißen, aber halt zum, wir haben uns halt eben schon mit Ungerechtigkeiten beschäftigt und die bringen mir in der Musik zum Ausdruck. Und das ist ja etwas, was uns wirklich passioniert vorantreibt. Und das war oft wieder so, da war das ein Schlüsselmoment, wo wir gesehen haben, oh, schau, wir können echt etwas bewegen mit dem, was wir machen. Und deswegen war das eben schon eine treibende Kraft da. Und ich glaube, wir sein, was an uns viele Leute schätzen. Was ich an den Bands sehr schätze, die ich extrem feiere, das ist die Authentizität. Ich glaube, ganz viele Leute sehen uns als das, was wir sein. Sie wissen, was abgeht. Sie wissen, dass wir alle auf einer Augenhöhe mit unseren Hörern, mit unseren Hörerinnen sein, welche Werte wir vertreten. Und im Endeffekt sein die Menschen, die Musik konsumieren, viel, viel, viel gescheiter, wie manche Künstler vielleicht da glauben. Und sie wissen genau, was abgeht und sie wissen genau die Sachen zu schätzen. Und deswegen bin ich ja unmöglich froh, in der Band zu spielen, wo die Situation so ist und ich das mit niemandem tauschen will, weil wir haben echt die Leute, was auf unsere Konzerte kommen und unsere Musik hören, sind wirklich teilweise echt geniale Leute, mit denen ich ja gerne meine Zeit verbringe im Privaten. Nicht? Und ja, deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, na, ohne Leidenschaft, ohne Passion gab es den Band schon längst nicht mehr. Das ist schon das gewesen, was uns angetrieben hat.
Und Leidenschaft und Passion, das sind auch zwei Buzzwords, nenne ich es jetzt mal, in dem dritten Song, den du mitgebracht hast. Die, wenn man so will, inoffizielle Hymne von Dead Like Juliet, sie heißt Unwanted, stammt vom Stranger Shores Album, das ist rausbekommen, dass du gerade so einen schwierigen Albumtitel wählen musstest. Ja. Das Jahr ist 2018 und das führen wir uns jetzt zu Gemüte. Dead Like Juliet, Unwanted.
Why can't you look into my eyes? Hide your face, pay the price. We will stand up
for the pain, for the misfit, for the ghost in our face, the unwanted, for the silence, for the left behind, and the ones who will wander. I want to outcast for the dropout. For the poets who never be heard, I want it. I want.
Das war Unwanted, Dead Like Juliet vom Album Stranger Shores. Und siehst du, nur ein Lied lang hat es gedauert, bis ich Stranger Shores schon wieder besser von den Lippen bekomme. In Wahrheit dreimal schnell sagen und geht dann schon dahin. Ist das das Lied, das ihr bisher am öftersten performt habt, oder ist das der Polarstern in der Setlist?
Ja, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich das Lied, was wir über die Jahre hinweg am öftesten gespielt haben. Es ist ja auch schon 2018 rausgekommen und das war also generell das Album mit dem Lied so als erfolgreichste Single war in so kleiner Durchbruch, dass ich mal sagen, dass es ermöglicht hat, vor einem breiteren Publikum zu spielen, mehr zu touren, mehr Menschen einfach dazu zu gewinnen, die was in so Musik kochen. Und ja, das Lied hat extrem viel ausgelöst in uns und auch in viele andere Leute. Und es gibt auch echt was ultra klassisch, ein Haufen Unwanted Tattoos, die da umschwirren. Witzigerweise oder wunderbarerweise auch in der Fankurve, in der Rienskurve, gibt es mittlerweile zwei Leute, von denen ich weiß, mit dem Dead Like Judy Tattoo. Und einer ist gerade dabei, sich eins zu machen. Also Shoutout an Dani, Caro und an Jan. Das ist genial zu sehen für mich oder für uns, dass in so Musik, dass die Verbindung auch entstanden ist und dass ich in der wunderbaren Hockeywelt bei den Spielen dabei bin und gleichzeitig die Leute an meiner Seite mitjubeln, Tattoos von Lyrics von meiner Band haben. Also es ist wirklich, die Verbindung ist wirklich genial. Und ja, also das, ich würde sagen, das also Unwanted ist über die Jahre hinweg so ein bisschen ein Fan-Favorite geworden.
Und das Spannende ist halt auch einfach, dass es mit dem Titel so prägnant ist, weil jeder sofort ein Gefühl damit verbindet. Ob man selber mal unwanted war, ob man mitbekommen hat, dass jemand anderer unwanted war, dass das entsprechend was auslöst, das kann man schon vorstellen. Und dass es dann auf Touren, nicht nur bei euch, sondern auch bei den Fans, ja, Emotionen auslöst, finde ich persönlich großartig. Und Musik ist letztlich nichts anderes als Emotionen versuchen, bestmöglichst zu bedienen. Und weil wir über dieses Tourleben auch gesprochen haben und ihr wart gerade erst auf langer Tour, ihr hattet dort das große Vergnügen, dich und euch an einem Abend in München performen zu sehen. Das ist die nächste Parallele zwischen Musikgeschäft und Eishockey-Business, dass man verdammt viel unterwegs ist, dass man verdammt viel Zeit in Bussen im Normalfall miteinander verbringt oder auch ohne einander, weil es ja da irgendwie doch relativ wenig Plätze und Orte gibt, um dann mal wirklich von allen wegzukommen. Ihr wart dieses Jahr sehr viel on the road, ihr wart insgesamt, du hast es angesprochen, mit den 400 Konzerten schon extrem viel on the road. Was sind so Hoppalas oder lustige Geschichten, die da sofort in den Sinn kommen, wenn es heißt live on the road?
Ja, wie du gesagt hast, haben wir in den letzten Jahren viel getourt, waren viel unterwegs. Wir haben wirklich, also vielleicht damit die Hörer und Hörerinnen ein Bild davon zu kriegen, in welchem Ausmaß ungefähr. Zumindest an allem in Untergrundclubs mehr oder weniger unterwegs spielen, viele Festivals auch im Sommer. Und dem in den letzten Jahren haben wir in, ich glaube, 3, 4, 25 Länder Europas in Touren gedacht. Und auf dem langen Weg ist natürlich, passiert es unweigerlich, dass die eine oder andere skurrile Situation einfach irgendwann eintritt. Und keine Ahnung, es gibt, ich kann nicht wirklich ein Buch darüber schreiben. Aber was mir jetzt einfällt, ist, in Russland haben wir einmal in so einem Keyboarder auf einer Autobahnraststätte vergessen. Wir waren was essen, er war auf Klo. Wir sind alle eingestiegen, wir haben einen Fahrer gehabt aus Moskau und er hat uns herumkutschiert. Und niemand ist eingefallen, dass da einer fällt. Niemand ist das aufgefallen. Und nach 10, 15 Minuten Autofahrt denke mal, aber da ist schon irgendwie eigenartig viel Platz im Bus auf einmal nicht. Und dann schauen wir noch, fehlt da einer. Dann haben wir einen Ultra-Stress gehabt, nochmal zurückzukehren, weil wir waren so oder so schon zeitlich knapp. Es ist darum gegangen, in Flieger wieder heim zu der Vision. Und wir waren schon spät dran. Und wir sind dann umgedreht, haben in eine Magge, in so einen Keyboarder da aufgeklaut und sind dann wirklich in den Flughafen eine am Rennen gemäßt. Wir sind jetzt, ohne zu übertreiben, auf die Sekunde noch durch das Gate durchgerannt und haben einen Heimflug noch dort wohnen. Das war nervenaufreibend für alle, aber es war wirklich extrem lustig im Nachhinein, wenn alles gut gegangen ist. Es gibt so viel. Das einmal haben wir auf einem Festival in Österreich gespielt und den Tag darauf hätten wir in Tschechien spielen sollen, mit Betonung auf sollen. Am Morgen wollten wir den Bus starten und uns ist aufgefallen, dass der Schlüssel N2 gebrochen war. Aber die Nacht war lang und es ist viel gefeiert worden und niemand hat mehr gewusst, was mit den Schlüssel passiert ist, wie der kaputt geworden ist. Und ja, leider haben wir dann das Konzert den Tag danach aussagen gemüsst. Und meine liebe Mami hat uns weit weg von der Heim mit ihrem VW-Bus angeholt. Ja, und mittlerweile haben wir einen zweiten Schlüssel. Also wir haben viel als unsere Malheurs haben wir gelernt. Und sind auch in der Hinsicht zum Glück professioneller geworden und haben uns gebessert.
Zwei Dinge dazu. Großer Shoutout an die Mama und einmal mehr das allgemeingültige Motto, die Mama ist die Beste, denn wer sonst würde alle stehen und liegen lassen, um dann entsprechend genau in so einer Situation zur Rettung zu schreiten, als eben die Mama. Und das Zweite, das mit Mitglieder eines Teams oder einer Band vergessen, das gibt es im Eishockeysport auch vor ein paar Jahren, war Villach auf der Anreise nach Salzburg und denen ist dann erst nach der Raststätte im Teambus aufgefallen, dass man ausgerechnet den Starting Goaltender, damals Jean-Philippe Lamoureux, an der Raststätte vergessen hatte. Kann passieren. Ist dann gut ausgegangen, weil die Referees, die dieses Spiel geleitet hatten, ebenfalls noch auf der Anreise waren und man dann irgendwie telefonisch ausgemacht hat, hey, könnt ihr bitte unseren Torhüter mitnehmen? Und passiert. Und man lernt offenbar daraus. Und auch das ist das Schöne.
Und das passiert. Entschuldige, wenn ich kurz einhacke, Martin, aber ich glaube, der Lamoureux kann das schon ertragen. Also so viel, wie der bei den Spielen ausdauert, kann er schon einmal einstecken. Das passt schon.
Und du darfst jederzeit einhaken und permanent. Geht um dich, geht um deine, eure Musik, nachdem wir da im wahrsten Sinne des Wortes Wanderer zwischen den Welten sind, was den Hockeysport und die Musikszene anbelangt. Und das ist der Teil, auf den ich mich mit Abstand am meisten gefreut habe. Dieser Tage ist ja überall Spotify Wrapped in den jeweiligen Accounts erschienen und es hat mich nicht wirklich gewundert, aber war dann zumindest positiv überrascht, dass ein Lied von Dead Like Juliet jenes war, das ich mit Abstand am meisten gehört habe. Und bei mir ist es dann so, wenn eine Nummer richtig reinhaut, dann gibt es auch manchmal so das Single-Repeat und das Repeat und dann gehst du nochmal zu der einen Stelle zurück, die dir so gut gefallen hat. Im Drum and Bass ist es so klassisch irgendwie der Drop und auch diese Nummer, die wir uns gleich dann anhören werden, droppt entsprechend. Es ist eine ganz ungewöhnliche Nummer, weil de facto weitestgehend instrumental, da sprechen wir dann auch gleich drüber. Es ist ein fantastisches Lied, das eben beim Pfanner auf Dauerschleife gelaufen ist und völlig zu Recht das meistgehörte Lied, der meistgehörte Song 2024, stammt aber aus dem Jahr 2018, heißt Wanderer, da sind wir wieder beim Wanderer zwischen den Welten, no pun intended, und da hören wir jetzt einfach rein. Dead Like Juliet, Wanderer. Changes.
no one leaves home. There is safe night is freedom. Leave behind beloved places, familiar faces. And a fire chases them. Everything changes. In greatest haste I see it all fall apart. Forces to sink, oceans cry. There is danger, night is fire. The sun turns black. I turn my back on all I love and ever had. No one leaves home. Unless home has become the mouth of a shark.
Keine Ahnung, warum dieses Lied sich so festgesetzt hat. Ich habe früher sehr viel mit Musik tatsächlich gearbeitet, sehr, sehr viele Beiträge mit Musik gesehen, sehr, sehr viele Trailer produzieren lassen mit Musik und würde mich tatsächlich als Musik-Nazi sogar bezeichnen, weil ich mit fremden Meinungen ganz schlecht umgehen kann und irgendwie so geglaubt habe, damals noch extremer, dass nur meine Musikvorschläge dann auch die sind, die wirklich gut sind. Und bei Wanderer könnte man alles vorstellen. Das funktioniert bei einem Trailer, das funktioniert bei einem epischen Highlight-Clip einer Playoff-Serie, in der es hin und her gegangen ist. Das funktioniert bei einem emotionalen Stück. Das ist extrem cool, weil es eben auch ein Instrumentalsong ist. Jetzt kommen wir vielleicht gleich noch zur Geschichte hinter Wanderer. Aber weil wirklich gute Hard and Heavy Instrumental Tracks so selten geworden sind. Ist das vielleicht so ein bisschen die Königsdisziplin des Genres?
Ja, das ist eine interessante Frage.
Es ist natürlich blöd, den Leadsänger zu fragen, gell?
Nein, das ist überhaupt kein Problem. Zu meiner Verteidigung ist zu sagen, ich bin beim Songwriting anderweitig sehr stark involviert. Also der Martin, unser Gitarrist, und die schreiben auch die, also schreiben die Lieder, auch die Instrumental schreiben wir meistens zusammen, also da bringt jeder seine Ideen ein. Wobei Wanderer wirklich zum allergrößten Teil aus der Feder von Martin kommt, da muss man ihm die Credits geben. Es ist interessant, also Wanderer war, ich weiß nicht mal, ob ich die Frage richtig beantworten kann, weil Wanderer war eigentlich geplant als Art Interlude, als kurzer Aufatmer mitten im Album. Also es ist so recht mittig im Album positioniert, um ein bisschen einmal eine Verschnaufspause zu geben, damit nicht die ganze Zeit alles auf die Ohren ballert. Und deswegen ist Instrumental, was ein bisschen weniger grot in die Fresse kommt, sozusagen. Um da unseren Jargon auszupacken. Aber es hat irgendwie total einen Nerv getroffen und es ist irgendwie wahrscheinlich in gewisse Sparten total durch die Decke gegangen. Also es ist auf Spotify unser erfolgreichstes Lied über die Jahre hinweg, ich glaube, es keine Ahnung, ich glaube, seit mittlerweile seit 2 Millionen Streams. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das eben, wie du sagst, es ist voll gut geeignet für ganz viele verschiedene Angelegenheiten. Also es ist extrem episch. Es ist so irgendwie so epische Battle-Musik hier und quer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da bei ganz vielen Geschichten wie im Gaming und so weiter sich das irgendwie verselbstständigt hat und die Leute eben das Lied zu solcher gewissen Anlässe einfach auf Dauerschleife hochen. Und ich finde es ultra cool, Martin, dass auch du das Lied für die entdeckt hast und generell die Band entdeckt hast und da aufs Konzert gekommen bist. Die Connection ist genial.
Und was wir beim Konzert natürlich nicht nehmen ablassen, ist auch entsprechend Merch zu kaufen. Das ist tatsächlich immer noch so, dass gerade kleine Bands in dieser Hinsicht, und es sind Anführungszeichen kleine Bands, ja, bitte nicht falsch verstehen, unterstützt gehören. Glaube ich, so viele auch T-Shirts von Bands, die mittlerweile die schon nicht mehr gibt. CDs, Merch, das ist natürlich noch viel wichtigere Einnahmequelle, als wenn da jetzt Iron Maiden um die Ecke biegt. Das ist relativ klar. Und bin mit meinem Merch von Dead Like Juliet ehrlicherweise auch sehr zufrieden, weil dein Sales Pitch perfekt war. Dich gefragt, was ist das auf dem T-Shirt drauf? Das ist eine brennende Kirche. Und so, ja, okay, sold. Und eines der sehr coolen, auch wieder politischen Sujets von Dead Like Juliet, und du hast auch an dieser Stelle gesagt, du wirst Merch mitbringen, dass es zu gewinnen gilt. Wir wollen das so offen wie möglich gestalten, dass so viele Menschen wie auch möglich daran teilnehmen können. Es gibt 3 Sets, und korrigiere mich bitte, wenn die Buchhaltung vielleicht gesagt hat, na, es ist jetzt doch weniger, aber 3-mal ein Set bestehend aus einem Dead Like Juliet T-Shirt und einer signierten CD von allen Bandmitgliedern, die man gewinnen kann. Ist es richtig?
Das ist richtig, und ich schaue, dass wir vielleicht neues ein oder andere Goodie mit reinhauen, auf jeden Fall.
Wie kann man gewinnen? Es wird einen Post geben zu diesem Podcast, und der wird aller Voraussicht nach auf Instagram passieren, weil Musik mittlerweile doch sehr stark in Richtung Instagram abgebogen ist. TikTok kann ich aus Gewissensgründen und wahrscheinlich auch, weil ich es nicht verstehe, einfach nicht verwenden, aber wir versuchen das mal auf Instagram zu belassen, und diesen Post, den es dort gibt, einfach liken. Unter allen, die den liken, und das sind dann hoffentlich ein paar hundert, vielleicht auch mehr, werden wir diese 3 Pakete verlosen. Also es ist sehr breit angelegt. Und wenn jetzt jemand sagt, er hat kein Instagram, möchte aber trotzdem unbedingt eines dieser Pakete gewinnen, dann schreibt man doch einfach schnell eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com. Dann wandert das Ganze auch in die Verlosung mit rein. Nicht, dass sich da jemand auf einer Plattform dann befinden muss oder anmelden muss, wo er eigentlich nicht hin will. Dead Like Juliet, ein tolles Projekt, wo immer aber dann auch denke, woher kommt das? Wer sind Vorbilder und vielleicht auch so Maßstäbe der Band? Ich meine, gerade Metalcore unfassbar breit, aber wenn man es dann in Wahrheit auch wieder zurückdreht, das Rad der Zeit und schaut, von welchen Bands das alles ausgegangen ist. Eigentlich kannst du alles, was im Hard- und Heavy-Bereich Rang und Namen hat, auf Motorhead zurücktracen. Da will ich jetzt nicht hin, aber wer sind Bands, die für euch schillernde Beispiele sind, wie es zu funktionieren hat, an denen ihr euch bis zum gewissen Grad auch orientiert, wenngleich man natürlich nie kopiert, sondern nur anders interpretiert?
Also, wenn alles umfangen hat, ich glaube so in die ersten Anfänge von meinem musikalischen Werdegang, da waren es sicher wirklich ganz klassisch Nirvana, Kurt Cobain, habe ich unglaublich cool gefunden. Da war ich, keine Ahnung, 13 Jahre alt und das einfach so dermaßen gefeiert. Und
das, obwohl du in seinem Sterbejahr geboren bist, was ja auch spannend ist, ja, dass genau. Sowas überhaupt schon mal 13 Jahre überdauert.
Ja, stimmt. Ja. Denn paar Monate nach seinem Tod bin ich geboren, ja, stimmt. Also sein Vermächtnis ist dementsprechend unglaublich für die ganze Musik, nicht nur für das, nicht nur für die Genres. Aber dann ist es eben weitergegangen mit ganz viel Pop-Punk, Punk-Rock und Metal. Und da waren irgendwie meine All-Time-Favorite-Bands, ein Album noch Blink-182 und Rage Against the Machine. Und Rage Against the Machine war für alle in der Band eine riesen Inspiration. Alben schon, sei es von der Musik her, sei es vom Auftreten, von ihrem politischen Auftreten auch. Und da haben wir echt ganz viel von ihnen auch mitgekriegt. Und im Laufe der Jahre hinweg so waren die Hardcore- bzw. Metalcore-Bands Stick to Your Guns und While She Sleeps Alben große Vorbilder für uns. Und wir haben auch eins für die ersten Ziele, die wir uns gesetzt haben, wenn wir die Band gestartet haben, wenn alles so wirklich angefangen hat, es ist wirklich unser Ziel, einmal als Support für die zwei Bands zu spielen. Also wir haben die wirklich namentlich genannt. Und das ist jetzt innerhalb von den letzten zwei Jahren alles passiert. Und deswegen sind wir auch unglaublich happy darüber. Ja, nein, ich durfte einmal ein Featuring auf der Bühne machen, also mit Stick to Your Guns, wirklich auch einer von meinen aller Lieblingsbands, allem schon gewesen. Wir haben mit ihnen in Mailand gespielt und wir haben gedacht, ein Part von einem Lied, das mir sehr wichtig ist, mit ihnen singen auf der Bühne. Es war auch wieder so ein Moment, wo ich mir echt dann, okay, what the fuck, was passiert? Was passiert jetzt alles? Kann es irgendwie noch geiler werden? Irgendwie. Und ja, unglaublich dankbar für die Geschichten. Und das waren so irgendwie die musikalischen Inspirationen. Und was ich aber irgendwie, was mir auch viel kommt, ist so persönliche Inspirationen, als irgendwie jetzt für mich irgendwie aus der Familie auch viel gegeben. Also meine Mama und mein Tata, meine Eltern haben mich sehr geprägt und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar. Sie haben mir auch wirklich die richtigen Werte mit auf den Weg gegeben und ich bin wirklich ich bin allem sehr vorsichtig mit dem Wort Stolz, weil das Wort Stolz ist oft negativ behaftet, aber ich bin wirklich stolz auf meine Eltern und wie sie mich großgezogen haben und welche Werte sie mir vermittelt haben. Und deswegen waren sie ja eine große Inspiration für alles. Auch meine Oma ist ganz, ganz wichtig, war ganz eine wunderbare, starke Frau und die hat mich auch ganz, ganz fest geprägt. Und ich glaube auch, dass die Sachen im Endeffekt in unserer Musik widerspiegeln. Und es gibt eine lustige Anekdote, eben der Song Unwanted, den wir davor gekocht haben. Mein Vater war Gewerkschaftler und er hat sich eben für Arbeiterrechte eingesetzt. Und meine Mami hat mir erzählt, er hat allem eben für Menschen eingesetzt, um eben Missstände aufzudecken und dem was voranzubringen, damit eben die Konditionen besser werden und alles. Und sie hat mir eben gesagt, er hat das allem so von Herzen gemacht und das war allem die Passion, war allem sein Antrieb. Und das war irgendwie so der Moment, der was Klick gemacht hat, der mich inspiriert hat, da Unwanted zu schreiben. Und da gibt es einen Schlagsatz im Lied, you do it for the money, I do it with all my heart. Und eben das so der Hintergrundgedanke kommt auch so von meinen Eltern. Und eben deswegen schlagt sich einfach ganz viel in der Musik nieder, wie sie mich inspiriert haben.
Ganz viele, ich glaube, das darf man durchaus so bezeichnen, und ist dann natürlich auch der logische Übergang zur nächsten Nummer. Ganz viele Helden, die da ein Stück des Weges mitbeschritten haben, ob das jetzt musikalische Vorbilder und Helden sind oder eben dann auch Lokale in der Familie. Ich glaube, das hat jeder und jede hoffentlich da draußen auch für sich ein klein wenig im Leben. Der Held oder die Heldin, auch großes Thema in der Winter Day Ice Hockey League zum 25-jährigen Liga-Jubiläum. Und dann kommt eine Single von Dead Like Juliet daher, die ist brandneu und heißt tatsächlich Hero. Man könnte fast von perfektem Timing sprechen, wenn da nicht der Inhalt des Songs wäre, der ein klein wenig anders und extrem spannend aufgebaut ist. Ich würde vorschlagen, wir hören erstmal rein. bei Hero, der neuen Single von Dead Like Juliet, und dann sprechen wir ein klein wenig darüber. Deswegen einmal mehr sich den Gehörgang durchputzen lassen. Dead Like Juliet, Hero. Holy moly. Also, bei mir sind die Ohrmuscheln entsprechend wieder frei, bei den Hörerinnen und Hörern auch. Und wer vielleicht auch ein klein wenig genauer auf die Lyrics gehört hat, setzt sich eigentlich mit der Thematik auseinander, dass es Helden nicht unbedingt bräuchte, wenn so quasi alle ihren Scheiß machen würden. Und da sind wir dann auch wieder beim Hockey Connex an sich. Natürlich werden viele Einzelpersonen glorifiziert, die Torleute, die Topscorer und dergleichen. Aber Eishockey kann dann eben auch nur funktionieren und gut funktionieren, wenn es ein gutes Kollektiv ist. Also dass du sie da so durchaus auch als Sozialkritik dann auch anprangert und aussprecht, das ist ja auch im Eishockey der Fall. Wenn du nur vermeintliche Topscorer und Topstars hast und keine Soldaten oder Arbeitsbienen und dergleichen, dann wird das nicht funktionieren. Und das Spannende war vielleicht dann auch beim HC Pustertal des letzten Jahres, dass die Mischung vielleicht von Beginn weg nicht gepasst hat, aber dass man dann im Laufe des Playoff-Runs auch gesehen hat, wie so ein Kollektiv entstehen kann und dass an jedem einzelnen Abend jemand ganz anderer ein Held sein kann oder den Unterschied auch machen kann, weil das Kollektiv eben so stark war. Wie hast du dieses Zusammenfinden des HCP letztes Jahr auch miterlebt?
Ja, letztes Jahr ist ja eben teilweise recht durchwachsen gestartet. Man hat so die Ups und Downs gehabt, so die ganze Saison, aber zum Schluss saßen ist dann wirklich, ich glaube, wir haben jetzt noch einen Grunddurchgang, waren wir, glaube ich, 8, 9, sowas in der Richtung. Wir haben es halt gerade noch in die Pre-Playoffs geschafft und sind dann eben bis ins Halbfinale gewandert, weil irgendwie da die Mannschaft, wie du sagst, zusammengefunden hat und da irgendwelche Schrauben gegriffen haben, die ausschlaggebend waren für den Erfolg. Und ich bin da großen überzeugt, eben, wie du gesagt hast, dass es in ganz viele Bereiche des Lebens ums Kollektiv geht. Also das kann man politisch sehen, das kann man wirklich auf den kleinsten Nenner brechen, das kann man auch im Sport so sehen. Und vor allem natürlich in einem Teamsport ist es meiner Meinung nach sicher ausschlaggebend, wie es kollektiv zusammen auftritt. Logisch können einzelne Spieler sicher oft den Unterschied machen, aber ich denke mir dadurch, dass ein einzelner, dass jeder Sportler ein Mensch ist, das vergessen wir vielleicht oft zu denken, kann nicht allem die ganze Last auf die Schultern eines Einzelnen oder einiger weniger Einzelnen lasten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ein Team als Team auftritt und dass es kollektiv gut funktioniert. Und eben in den Songs prangern mir so ein bisschen die Glorifizierung von einzelnen Menschen und eben in viele verschiedene Bereiche des Lebens. Weil die Kernaussage ist eben, glücklich ist ein Land, das keine Helden braucht. Und ich glaube, dass im umgekehrten Sinne kann man dem aber auch etwas abgewinnen, weil eben, wie gesagt, die Helden in dem Moment, also aufs Hockey übertragen, die Spieler sind als Menschen. Und ich denke genauso wenig, wie man nicht von ihnen erwarten kann, dass sie allem ihre Leistung bringen und überhaupt im Sport ist, da hat es ja ganz auch viel mit Erfolgsdruck zu tun und so weiter. Ich glaube, muss man ihm eine Art zugestehen oder beziehungsweise mehr das Menschliche sehen und auch im Hinterkopf haben, was die Athleten alles leisten und geleistet haben, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und ich glaube auch, dass es innerhalb von der Mannschaft, auch wenn es nicht gut läuft, oder wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass hier und da mal Machtkämpfe sein im Team, untereinander und so weiter, dann nimmt das die Spieler sicherlich auch mit. Und ich glaube, es ist ja nicht nur körperlich, sondern auch eine große psychische Belastung, durch die viele Spieler durchgehen müssen. Und deswegen ist es auch in dem Sinn vielleicht gesund, Spieler, Sportler, Musiker, Politiker, alle nicht zu glorifizieren und ihnen irgendwie nicht so wirklich so etwas Übernatürliches anzumuten, weil es im Grunde halt alles Menschen mit ihren Macken, mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken sein. Und deswegen ist von mir aus da wichtig, ein bisschen zu differenzieren und das eben auf der Ebene auch zu sehen. Tut, glaube ich, in alle gut.
Und trotzdem, und auch da steckt eine Nummer drinnen, hin und wieder ist es dann eben nicht verkehrt, auch einen Held zu haben, oder hin und wieder braucht es sie immer noch, weil wir vom Idealzustand, den du jetzt auch beschrieben hast, noch so weit entfernt sind. Und einer meiner Helden, nicht nur weil er ein verdammt netter Mensch ist, sondern eben auch noch ein guter Eishockeyspieler und dann aber das Herz am richtigen Fleck hat, das ist Ramon Schnetzer von den Pioneers Vorarlberg. Der hat dieser Tage, ist schon wieder, glaube ich, ein, zwei Wochen her, auf den Social Media Kanälen der Winter Day Ice Hockey League auch für Furore gesorgt, weil er sich einfach mal dem Thema Männergesundheit, aber auch mentaler Gesundheit angenommen hat und frei von der Leber weg erzählt hat, dass es kein Problem ist, sich schlecht zu fühlen oder auch mal über Gefühle zu sprechen. Hauptsache, man tut was dafür. Und das ist so der Schlag in der Kerbe gewesen. Gerade die letzten Jahre hat sich in dem Bereich viel getan. Ja, auch Männer können depressiv werden. Ja, auch Männer können durchaus über ihre Gefühle reden oder mal ein Tränchen vergießen oder dergleichen. Viel, das sich getan hat, viel, das aber noch zu tun ist am Weg dorthin. Und da sind wir dann auch in einer eher dunklen Ecke angelangt, weil der letzte Song, und das wird dann hoffentlich nicht ganz der Rauschmeister sein, wir sprechen dann auch noch drüber, sich auch diesem schweren Thema Suizid annimmt. Und auch das ist hinlänglich bekannt, rund um Weihnachten und Neujahr steigen, egal in welchem Land, die Suizidquoten immer an, weil eben auch viele Menschen, und das vergisst man ganz gerne mal, wenn man dann im Kreise der Familie sitzt und der Lieben und von einem Fest zum nächsten dann auch geht, dass es einfach viele Menschen gibt, die alleine sind, die niemanden haben, aus welchen Gründen auch immer, und dass man sich dann in solchen Situationen jemandem anvertraut und wenn es nur die Helpline ist, und da gibt es mittlerweile tolle Betreuungsangebote, alles zahlt ein, alles hilft. Und bevor ich mich da jetzt wirklich im Kopf und Kragen rede bei einem Thema, das in meinem Umfeld Gott sei Dank mich bisher noch wenig bis gar nicht tangiert hat, aber wo ich weiß, dass es da ist, versuchen wir das ein klein wenig musikalisch zu unterfüttern. Dead Like Juliet, Save Me.
There is no- save me.
Wahrscheinlich inhaltlich der wichtigste Beitrag unter vielen wichtigen Beiträgen von Dead Like Juliet in dieser Spezialfolge vom Winter Day Hockey O'Clock. Und dir fällt jetzt die schwierige Aufgabe zu, einerseits diese Nummer einzuordnen, vielleicht auch die Geschichte dahinter oder die Geschichten dahinter zu erklären und andererseits aber die Kurve so zu kratzen, dass wir möglichst pietätvoll aus diesem Podcast rauskommen. The stage is yours.
Ja, danke. Ja, wie du gesagt hast, geht es in den Lied um Suizid und Depression im Generellen, ein Thema, das in den letzten Jahren jetzt wirklich dabei ist, aufgearbeitet zu werden. Und es freut mich unglaublich, dass es auch im Profisport allen wieder im Einklang hat, das Thema. Und dass sich Mannschaften und Spieler damit befassen und dem auch in die Fans gewisse Werte mitgeben. Das ist wunderschön zu sehen. Und natürlich ist in der Hinsicht noch viel zu tun, wie du sagst. Also generell zieht sich das Thema durch die ganze Gesellschaft. Und aber auch, wie du erwähnt hast, ist es oft ein Problem von vielen Männern, über Gefühle zu reden, die zum Ausdruck zu bringen, weil halt oft irgendwie so, dass irgendwie negativ belastet ist, weil man vielleicht oft keine Schwäche zeigen will. Aber eben im Gegenteil, und ich hoffe, das wird jetzt auch alle weit besser, sollte man über die Sachen wirklich offen reden, weil auch wenn man sich, ich bin da große Überzeugung, dass auch wenn man sich wirklich hilflos fühlt und nicht mehr klarkommt, dann gibt es Hilfe. Das ist hundertprozentig sicher. Und der große Schritt, den man machen muss, ist, sich der Hilfe zu holen. Vielleicht in seinem engen Umfeld, bei Bekannten, Familie, bei Freunden. Und das nicht geht auch einfach professionell. Und das sollte da kein Tabuthema sein. Das ist etwas, mit dem sich die meisten Menschen im Laufe des Lebens sicher auseinandersetzen werden und müssen. Und von daher einfach auch ein Thema, das wir mit der Band behandelt haben. Weil es auch im privaten Umfeld Suizide gegeben hat, die was uns dazu bewegt haben und mich auch inspiriert haben, das Lied zu schreiben. Und ich hoffe, dass es auch in vielen Leuten helfen kann. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, wenn irgendwo weit weg von daheim Menschen zu mir kommen und sagen, die Band oder das Lied hat sie durch schwere Zeiten getragen. Ich habe auch Menschen gehabt, ich habe eine Begegnung gehabt mit Menschen, die gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie noch da waren, wenn ihnen das Lied nicht geholfen hätte. Und ich denke mir dann so, what the fuck? Wie zart kann eben Musik so manchen Menschen so helfen und die Kraft geben. Und das ist wirklich jedes Mal, wenn ich so etwas höre, ist es unglaublich zu hören, dass eben so etwas, was man da daheim im Schlafzimmer schreibt, irgendwie sowas bewegen kann. Und generell finde ich jetzt zur Weihnachtszeit sie ist sehr, sehr positiv, wenn man sich einfach bewusst wird, wenn man das große Privileg hat, dass man Angehörige hat, dass man vielleicht eine Familie hat oder Freunde, mit denen man die Zeit verbringen kann, dann ist das ein riesengroßes Glück und das sollte man eben wirklich bewusst fühlen und zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den ich vielleicht den Hörer und Hörerinnen mitgeben möchte, einfach die Zeit zu nutzen, um in die Liebsten nahe zu sein. Und eben, wenn man sieht, dass es manche Leute nicht so geht, irgendwie zu schauen, einfach aufmerksam zu sein, kleine Zeichen zu setzen, vielleicht hier und da mal irgendwie aushelfen kann und um einen Menschen, die das große Glück nicht haben, irgendwie über die Feiertage so zur Seite stehen zu können. Nicht allein auf Weihnachten bezogen, aber sondern auch generell logisch. Und ja, deswegen freue ich mich extrem auf die nächste Woche, auf die nächsten zwei Wochen und werde auch schauen, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen und die einfach bewusst zu schätzen zu wissen derzeit.
Und wer jetzt einen Teil der Bandbreite eures Schaffens hoffentlich ganz gehört hat und da auch auf den Geschmack gekommen ist. Und ja, wir bewegen uns bei einem riesigen Spektrum, das tatsächlich beginnt bei Lifesaving bis hin zu politisch über inspirierend Gerechtigkeit, die einem widerfährt oder nicht. Da ist so unfassbar viel dabei in eurem Schaffen und empfehle es wirklich jedem und jeder, da auch noch ein klein wenig tiefer zu graben, denn das ist wirklich einzahlt, sind natürlich CD-Verkäufe, das sind aber auch Streams auf Spotify. Bitte beschäftigt euch mit dieser Band, beschäftigt euch mit Dead Like Juliet und führt euch die zu Gemüte. Und wie so oft ist es natürlich im Musikbusiness so, geil ist es oder am geilsten ist es halt immer noch live. Ich hatte das große Vergnügen, euch live zu sehen. Und vielleicht als Info für diejenigen da draußen, die jetzt schon ihre Kalender gezückt haben, wo kann man, wann kann man Dead Like Juliet denn vielleicht die nächsten Male hören?
Danke, Martin, für die lieben Worte. Es freut mich wirklich extrem zu hören. Und das war wirklich cool, dass du auf unser Konzert in München gekommen bist und dass wir da ein bisschen zusammen abhängen gedurft haben. In nächster Zeit, also fürs nächste Jahr, sind natürlich wieder viele Sachen geplant. Wir werden sicher wieder an einer größeren Tour arbeiten, die gewohnterweise so durch Zentraleuropa, das hätte ich mal sagen, führt. Also das sind allen Länder wie Italien, Österreich, Deutschland und umgebende Länder sind sicher wieder dabei. Aber da kann ich noch keine konkreten Daten leider sagen. Was in nächster Zeit mal umfällt, ist ein Konzert in Innsbruck, was interessant sein kann. Am 17. Januar, wenn mir jetzt nicht alles da ist, aber da würde ich empfehlen, am besten auf unsere Social Media Kanäle oder whatever auf der Homepage vorbeizuschauen, weil da wird damals genau angekündigt. Und im März spielen wir ein Konzert zu Hause, also in Südtirol. Unsere Südtirol-Konzerte sind allem sehr, sehr, sehr spärlich gesät über das ganze Jahr hinweg, damit sie etwas richtig Besonderes bleiben. Aber auf jeden Fall spielen wir im März wieder daheim und ja, da hatte mich natürlich freuen, die ein oder anderen bekannten Gesichter zu treffen.
Ich muss mir den 17. Jänner tatsächlich ansehen. Ich hoffe, das ist kein Spieltag der Winter der Eishockey League, wo das in irgendeiner Art und Weise in Innsbruck dann in Konflikt geraten könnte. Das muss ich jetzt gerade noch nachschauen. Nicht, dass da HCI-Fans, die das jetzt irgendwie hören, wahnsinnig gerne in die Halle gehen würden und dann irgendwie vor die Entscheidung gestellt werden, Eishockey und Dead Like Juliet, das ist natürlich, nee, der HCI ist auswärts unterwegs. Also für alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die Hockey-Fans sind und sich gute Musik zu Gemüte führen möchten, das ist an diesem Freitag, wenn es denn passt und stimmt, gefahrfrei möglich, aber alle Details dazu auf www.deadlikejuliet.com. Und muss mich tatsächlich bei dir bedanken. Musik ist eines meiner großen Themen und könnte mich stundenlang wahrscheinlich auch darüber unterhalten. Wir haben das de facto getan. Also wir nähern uns der 2-Stunden-Marke. Es ist fantastisch, dir zuzuhören. Es ist fantastisch, die Musik deiner Band zu hören. Und sag jetzt mal einfach, das wird nicht das letzte Mal sein. Hoffentlich, dass wir hier im Rahmen von Midday Hockey O'Clock dann parlieren dürfen. Spätestens, wenn es das nächste Album gibt, spätestens wenn vielleicht die nächste große Tour dann ansteht mit neuen Hopperlers und dergleichen, mit neuen politischen Messages eurer Songs, nicht nur politischen Messages, muss man dazu sagen. Großes Vergnügen. Vielen Dank, dass du das getan hast. Wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachten. Danke, dass ihr so lange und so ausführlich euch das angehört habt. Keine Sorge, ab kommender Woche und ja, auch über die Weihnachtszeit pausiert Winter Day Hockey O'Clock nicht, gibt es wieder in Anführungszeichen ganz regulär Eishockey. Da beginnt dann schon die nächste große Spezialserie von Winter Day Hockey O'Clock. Seid gespannt, verbringt wunderbare Tage im Kreise der Familie, hoffentlich auch entspannte, mit ganz vielen tollen Geschenken und alle dir nochmal vielen lieben Dank fürs so lange, so ausführlich über Hockey und Musik plaudern.
Ja, danke Martin. Es war mir wirklich eine Riesenehre und es bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel in den Podcast gastieren zu dürfen. Und ich möchte mich auch bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, so lange durchgehalten zu haben. Es war mir echt eine Riesenfreude und die ganze Connection zwischen Hockey und Musik und dem HC Busterthal, auch ins Zwar, muss ich wirklich betonen. Das freut mich unglaublich, das hätte ich mir in meinem Leben nie erwartet und das ist so schön, da mittendrin zu sein. Und ja, in dem Sinn wünsche ich Ihnen alle, was zugekocht haben, noch ganz viel Freude am Sport, an der Musik und frohe Weihnachten in allen.
Win today Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh, it's gone. What a goal. It doesn't get.